Wisst ihr schon, die entscheidenden Schlachten sind jetzt geschlagen bei der Einnahme vom verheißenen Land. Jetzt wird das Land verteilt. Den Rest dieser Städte, die noch nicht eingenommen sind, müssen jetzt die einzelnen Stämme einnehmen, die dieses Land bekommen. Es ist genauso wie in unserem christlichen Leben. Na, Josua ist ja ein Bild für unser christliches Leben, unser Leben, das kontrolliert wird von Jesus, wo wir Sieg haben in unserem Leben. Jesus hat den Feind besiegt am Kreuz, hat diese Macht der Sünde, diese Autorität der Sünde über unser Leben gebrochen. Und wir sind schon auf dem Weg in den Himmel, wenn wir Jesus angenommen haben. Und wir sind eigentlich positionell gesehen schon dort mit ihm. Heißt es, dass wir mit ihm sitzen, da oben im Himmel, auf dem Thron, auf diesem Platz der Autorität. Und er lebt in uns und er teilt mit uns sein Leben, sein siegreiches Leben, das er in uns lebt. Und wir sind Miterben mit ihm. Und auch wir haben diese Verheißung, wo immer wir unseren Fuß hinsetzen, das Land, das wird der Herr uns geben. Aber wir müssen genauso wie diese einzelnen Stämme, wir müssen unser Erbe, unseren Sieg in Anspruch nehmen. Sieg über diese konkreten Sünden oder Dinge in unserem Leben, mit denen wir kämpfen. Oder schlechte Angewohnheiten. Oder dieses Land einnehmen, vielleicht in unserem Familienleben. Am Arbeitsplatz, wo der Herr uns hingestellt hat. Dieses Land einnehmen, diese Gelegenheiten nutzen. Wir können alle potenziell geisterfüllte Jünger sein. Jesus hat es schon für uns erkauft. Wir können es sein. Wir können diesen Zugang zum Vater nutzen, den wir haben im Gebet. Wir dürfen mit Freimut, mit Zuversicht vor seinen Thron kommen, heißt im Hebräerbrief, im Kapitel 4. Wir können potenziell siegreich sein in jeder Versuchung. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, wenn wir wollen. Und wir fallen immer wieder hin, aber wir müssen nicht mehr. Wir können potenziell wirklich siegreich sein. Ich glaube, wir können potenziell absolut heile, absolut gute Beziehungen führen. Heile Ehen, heile Familien haben. Das ist Land, was wir einnehmen können. Wir können uns Weisheit schenken lassen von Gott. Für unsere Arbeit, für in der Erziehung. Wir können radikal sein für Jesus dort, wo Gott uns hingestellt hat. Auf dem Arbeitsplatz, mit den Freunden. Wir können da Zeugnis und Licht sein. Die Frage ist, inwieweit nehmen wir dieses Erbe, diesen Sieg in Anspruch, den der Herr für uns hat. Und wir werden heute so einen ziemlich krassen Gegensatz sehen zwischen den beiden alten Haudegen, dem Kaleb und dem Josua, und der Mehrzahl der Stämme eigentlich. Die waren so ein bisschen schlaksig, ein bisschen nachlässig, werden wir sehen. Letztes Mal haben wir gesehen die Verteilung des Ostjordanlandes an den Stamm Ruben und den Stamm Gad und den halben Stamm Manasse. Die sind östlich vom Jordanfluss gewesen. Die haben sich zufrieden gegeben mit dem Land eigentlich, das außerhalb des verheißenen Landes war. Bildlich gesehen mit einem weltlichen Leben. Vielleicht Materialismus, dem, was die Leute, die Jesus nicht kennen, auch so nachjagen. Was ihr Leben dominiert. Und dieses Leben aus eigener Anstrengung, aus eigener Energie. Und da war fruchtbares Weideland da im Osten vom Jordan. Das war gutes Land. Eigentlich das fruchtbarste Stück Land ist auf dieser Seite. Und es war ein gutes Land. Menschlich gesehen, mit den Augen gesehen, aber geistlich gesehen hat es ihnen das Genick gebrochen. So ist es in der Welt. Es ist nicht schlecht in der Welt, Wohlstand zu haben, Spaß zu haben, Sau rauszulassen, für eine Zeit lang. Auf lange Sicht gesehen ist es leer und bricht uns das Genick, geistlich gesehen. Wir wissen, dass diese drei Stämme oder zweieinhalb Stämme, dass die ersten waren, die in Götzendienst gefallen sind in der Geschichte Israels. Es waren auch die ersten, die erobert wurden von ihren Feinden und verschleppt wurden in ein fremdes Land. Heute wollen wir uns die Verteilung vom Westjordanland anschauen, also dem Land westlich vom Jordan, zwischen Jordan und Mittelmeer. Im Prinzip. Und es wird verteilt an die restlichen 9,5 Stämme. Schauen wir im Kapitel 14, in Vers 1. Und dies ist es, was die Söhne Israel als Erbe im Land Kanaan erhielten, was ihnen der Priester Eleazar und Josua, der Sohn des Nun, und die Familienoberhäupter der Söhne Israel als Erbe austeilten, das durch das Los ihres Erbteils, wie der Herr durch Mose geboten hatte, betreffs der neuen Stämme und des halben Stammes. Wenn sie hier das Land durch Los verteilt haben, dann haben sie nicht gepokert irgendwie. Das war nicht Zufall. Sondern der Herr hat das Land verteilt durch das Los. Ist total interessant, wenn wir das vergleichen zu dem, was Jakob, sein Name war ja auch Israel, der Stammvater von Israel, zu dem, was Jakob prophezeit hat im 1. Mose im Kapitel 49. Hat sich genau erfüllt. Simeon und Levi sind zerstreut worden unter ganz Israel. Sebulon, über den war prophezeit, dass er an der Küste wohnen wird. Und das ist wirklich so. Asser, von dem wurde gesagt, dass er das fette Land erbt. Und dieses Erbteil, was der Stamm Asser bekommen hat, das war ein Landstück, wo ganz besonders viele Olivenbäume gewachsen sind. Mehr als in den anderen Teilen. Olivenöl. Und interessant, wenn wir uns das anschauen. Gott hat die Kontrolle hier. Gott verteilt das Land. Wie ist es heute? Würfeln wir heute noch, um den Willen des Herrn rauszufinden? Herr, soll ich die Babsi heiraten oder die Susi? Gerade Zahl ist die Babsi, ungerade Zahl ist die Susi. Was ist dein Wille? Machen wir es heute noch so? Oder manche Leute verwenden die Bibel so, wie so ein Würfel, wo sie irgendwie blättern und dann Finger rein. Und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig. Oh. Sagt der Herr, ich muss schweigen 3 Jahre lang? Ich glaube nicht. Ich hoffe, wir alle glauben nicht. Das letzte Mal, wo wir sehen in der Bibel, wo sie gelost haben oder durch das Los was entschieden haben, ist in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, wo sie den 12. Apostel, nachdem der Judas ja das Zeitliche gesegnet hat und den Herrn verlassen hat, die Gang, der verlassen hat von den Aposteln, haben sie gelost, haben auch so dem Herrn 2 Möglichkeiten gegeben. Ist es der oder der? Und haben sie gelost. Und ist mehr oder weniger in die Hose gegangen, je nach Ansicht. Aber wir sehen, das ist das letzte Mal, wo sie gelost haben, nachdem im Kapitel 2 von der Apostelgeschichte der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wurde, haben sie nie wieder gelost, den Herrn durch Los befragt, sondern der Heilige Geist hat sehr persönlich zu ihnen gesprochen und sie sehr persönlich geleitet. Und das ist, wie Gott uns heute führt. Wir sind im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament, wo der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen und wo er uns näher ist als ein Freund und wo er uns Dinge aufs Herz legt, wo er uns das Wort Gottes lebendig macht. So führt uns Gott heute. Vers 3, denn das Erbteil der 2 Stämme und des halben Stammes hatte Mose jenseits des Jordan gegeben, den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben, denn die Söhne Josef bildeten 2 Stämme, Manasse und Ephraim. Und man gab den Leviten kein Teil im Land, außer den Städten zum Wohnen und deren Weideplätzen für ihr Vieh und ihre Habe. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Söhne Israel und sie verteilten das Land. Also wir wissen schon, die Leviten, die 22.000 Leviten, die sie bei der letzten Zählung zumindest waren, die wurden ins ganze Land verstreut. Hatten Städte in jedem Erbteil bekommen. Und es wird uns hier auch erklärt, warum es trotzdem 12 Erbteile sind. Weil der Stamm Josef wurde aufgeteilt in seine 2 Söhne. Haben wir 2 Stämme. Wir haben eigentlich 13 Stämme in Israel. Und deswegen, obwohl die Leviten keine Erbteile bekommen haben, werden hier noch immer 12 Erbteile ausgeteilt. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Söhne Israel und sie verteilten das Land. Jetzt kommt der Kaleb, unser Held, heute Abend. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb, den Sohn des Jefunes oder französisch Jefuné, vielleicht war der Franzose. Der Kenizzite sagte zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea geredet hat. Das war an der Grenze zum verheißenen Land. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag: Wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil werde. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge von dem Herrn an jenem Tag, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter, die Riesen, dort sind und große befestigte Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Kaleb war so ein Mann, der Gottes Gnade erfahren hat. 1. Mose Kapitel 15, da lesen wir von den Kenasitern. Und wahrscheinlich war dieser Kaleb ein Nachfahre von den Kenasitern. Das waren eigentlich kananäische Völker. Also er war nicht ursprünglich aus den Nachfahren Israels. Er hat sich irgendwo, seine Familie, sich irgendwo Israel angeschlossen scheinbar, mit ihnen gezogen. Und dann war er die ersten 40 Jahre seines Lebens ein Sklave in Ägypten. Und dann hat er das Wunder des Herrn erlebt, wo er durch das Blut eines Lammes ausziehen durfte und erlöst wurde, befreit wurde aus der Sklaverei. Und dann musste er 40 Jahre lang Ehrenrunden drehen mit den ungehorsamen Israeliten, die keinen Glauben hatten in der Wüste. Er sagt hier, er war einer von diesen 12 Kundschaftern, die ausgesandt wurden, 45 Jahre vorher. Und 10 von denen waren Loser, die haben Angst gehabt, haben gesagt: Hey, das Land ist super, das ist toll, aber oh, es gibt Riesen dort. Wir können nicht hineingehen. Und nur der Kaleb und der Josua, diese zwei alten Männer hier, die waren die zwei Kundschafter, die gesagt haben: Ja, es gibt Riesen in dem Land, aber im Vergleich zu unserem Herrn, was sind Riesen? Wir haben einen großen Herrn. Seht ihr, die anderen 10 hatten einen kleinen Herrn und hatten große Riesen gesehen. Die haben kleine Riesen gesehen, weil sie einen großen Herrn hatten. Und die haben gesagt: Der Herr ist mit uns. Lass uns ihm gehorsam sein. Lass uns das Land einnehmen, was der Herr uns gegeben hat. Also die beiden waren die einzigen, die geglaubt haben. Kaleb, sein Name heißt Hund. Ich weiß nicht, wie Eltern ihr Kind Hund nennen. Vielleicht hatte der Keuchhusten als Baby oder so, ich weiß nicht. Aber es war der Kaleb, einer, der ursprünglich aus den Heiden war und Sklave war, in der Wüste herumgezogen ist, der Hund. Und Gott war gnädig zu ihm und Gott gebraucht ihn. Setzt ihn hier als Beispiel für uns. Und ich mag das, er ist 85 und es ist noch immer voll Glauben. Und er sagt: Ich bin mit 85 noch immer so stark wie mit 40. Ich hoffe, ich kann es mal sagen. Aber nicht nur körperlich, sondern geistlich. Denk dran, das sind geistliche Bilder, die wir hier haben. Kaleb sagt: Der Herr hat es mir versprochen, dieses Land, durch Mose. Ich glaube ihm und das ist das Ende der Debatte. Ich will das einnehmen, was der Herr mir verheißen hat. Ich habe noch eine offene Rechnung mit diesen Riesen, die ich da gesehen habe vor 40 Jahren. Gib mir diese Festung, diese Stadt da oben auf dem Berg. Hebron. Hebron war oben auf dem Berg. Das ist gut für eine Festung, aber das Land eigentlich war nicht besonders begehrenswert. Wenn man sich das ansieht, war vor allem eher so eine öde Gegend, so eine Wüstengegend eigentlich, aber auch sehr symbolträchtig. Hebron, das war die Stadt, wo Abraham und Isaak und Jakob gelebt haben und wo wo sie begraben sind, also mit ihren Frauen. Hebron. Hebron, so wie es da steht. Hier im Vers 14 steht Hebron. Hebron, übersetzt heißt es Gemeinschaft. Gemeinschaft, das ist, wo die Riesen sind. Der Feind wird alles tun, um uns abzuhalten von Gemeinschaft mit Gott. Da ist, wo der Kampf ist. Wird er sagen, du hast keine Zeit. Wird dich verdammen und sagen, hey, du hast Mist gebaut. Du denkst, du kannst in die Gegenwart Gottes kommen, Gemeinschaft mit ihm haben. Wird alles tun, um uns abzulenken. Wir müssen wirklich drum kämpfen, um Hebron, um die Gemeinschaft. Aber ich mag die Einstellung von Kaleb hier. Er sagt nicht, gib mir irgendein einfaches Erbteil. Ich will ein leichtes Leben haben. Nee, er sucht noch mit 85 Herausforderungen im Glauben. Ich mag das. Das ist ein Vorbild für uns. Wir könnten über Kaleb das sagen, was Gott über Abraham gesagt hat. In Römerbrief Kapitel 4. Da sagt er, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Vertrauen auf Gott. Das war die Stärke von Kaleb. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte mein Leben so stark führen und auch so stark beenden, wie der Kaleb das hier tut. Ich möchte mal, wenn ich zurückschaue, wie der Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Psalm 84, da heißt es, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen, sie gehen von Kraft zu Kraft. Das war der Schlüssel hier in Kalebs Leben. Glücklich sind die, die in ihrem Herzen gebahnte Wege haben, die kein geteiltes Herz haben, sondern die fest sind, die sagen, wie Josua am Anfang des Buches, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn nachfolgen. Egal, was ihr macht, ich habe gebahnte Wege. Für mich ist es keine Frage mehr, wenn mir irgendjemand ein Schwert auf die Brust setzt und sagt, verleugne den Herrn, ist keine Frage mehr. Ich habe schon gebahnte Wege in meinem Herzen. Ich folge Jesus nach. Punkt. Totale Hingabe. Die dem Herrn treu nachfolgen. Das war die Sache von Kaleb, was ihn so stark gemacht hat. Vertrauen und kein Kompromiss. Gebahnte Wege im Herzen. Das ist, was wir brauchen. Gebahnte Wege im Herzen. Ich werde dem Herrn nachfolgen. Ich brauche die gebahnten Wege im Herzen, wenn irgendwie die perverse Werbung im Internet auf dem Bildschirm flimmert. Oder wenn irgendjemand, mit dem ich nicht zusammen sein soll, hallo, winkt. Oder wenn irgendein Kollege sagt, hey, komm, machen doch alle, komm, unterschreib hier. Wir hinterziehen ein paar Steuern. Was immer es ist. Wir brauchen gebahnte Wege. Nein, ich folge dem Herrn nach. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Diese Dinge. Das habe ich an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das entschieden. Keine Diskussion. Totale Hingabe. Das ist der Schlüssel. Wenn wir total hingegeben sind, sind wir immer siegreich. Könnt ihr euch überlegen, in den Punkten in unserem Leben, wo wir Mist gebaut haben, gefallen sind, das waren immer die Punkte, wo wir nicht hingegeben waren, wo wir nicht radikal waren. Wo wir nicht vertraut haben, sondern so Kompromisse zugelassen haben. Ich möchte es auch. Ich möchte auch so wie Kaleb stärker wachsen. Immer mehr. Je älter ich werde im Herrn, stärker werden, nicht schwächer, nicht nachlassen irgendwie. Gut beginnen und stark nachlassen. Das wäre traurig, oder? Sein Christenleben so zu leben. Stark, nicht wie so ein Lauf, wo du zum Marathon, du sprintest die ersten 5 Kilometer und dann bist du so fertig, dass du am Boden liegst und den Rest nicht mehr schaffst. Nee, wir wollen den Lauf vollenden, wie der Paulus sagt. Wir wollen das Ziel erreichen. Und wir können das. Wir können in Jesus wirklich wachsen und geistig stärker werden, von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, und hoffentlich sind wir heute stärker als noch vor einem Jahr. Und nicht nachlässiger oder in Kompromissen drin oder fauler geworden irgendwie, diese Faulheit. Wie wir am Sonntag drüber gesprochen haben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Immer mehr. Vers 13. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, den Sohn des Jephunne, dem Franzosen, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, den Sohn des Jephunne, dem Kenisiter, zum Erbteil bis zum heutigen Tag. Wieder, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Das war der Schlüssel. Der Name Hebrons aber war vorher Kirjat Arba. Das heißt so viel wie die Stadt des Arba. Er, der Arba, der war der größte Mann unter den Enakitern, unter diesen Riesen gewesen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Kapitel 15, da haben wir jetzt das Erbteil von Juda. Ingrid, machst du mal die Folie drauf, bitte? Deswegen werden wir so schnell sein heute Abend, weil wir nicht alles durchlesen werden. So, dass man es lesen kann, genau. Wunderbar. Wunderbar. Also wir werden diese ganzen Grenzen und Städte und alles nicht durchlesen, aber ihr seht hier auf der Karte, hier ist das Erbteil von Juda. Darum geht es hier, die ersten Verse im Kapitel 15. Wir lesen ab Vers 13, da geht es wieder mit Kaleb weiter. Und dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, gab er einen Teil inmitten der Söhne Juda nach dem Befehl des Herrn an Josua, die Stadt des Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai und Ahiman und Talmai, Kinder Enaks. Und von dort zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber früher Kirjat Sefer. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Ich mag das an Kaleb. Der Kaleb war der Einzige, der sein Erbteil wirklich eingenommen hat, restlos. Und er war nur nicht ein Mann des Glaubens, ein Mann, der Gott hingegeben ist, sondern er hat auch andere zum Glauben ermutigt und zu Glaubensschritten. Er hat gesagt, wer die Stadt einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. War wahrscheinlich ein fesches Mädel oder eine gute Frau. Ich mag auch die Einstellung von Kaleb, dass er sagt, ich will einen Mann für meine Tochter, der ein Mann des Glaubens ist. Der ein mutiger Mann ist, nicht irgendwie so ein Waschlappen. Ich will einen gottesfürchtigen Mann für meine Tochter, der wirklich Land einnimmt, der stark ist im Herrn. Mein guter Vater, ich mag die Einstellung hier. Und ermutigt hier auch andere zum Glauben. Vers 18, und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern, und sie sprang vom Esel herab. Ich hoffe, das war nicht ihr Mann. Sie sprang vom Esel herab, da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Und sie sagte, gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die obersten Quellen und die unteren Quellen. Und seine Tochter war auch mutig. War auch nicht so schüchtern. Die war nicht so schüchtern, ihren Vater um einen Segen zu bitten. Das ist, was Gott auch uns sagt. Wir dürfen mit Freimut, mit Zuversicht vor den Thron unseres Vaters kommen. Wir dürfen ihn um Segen bitten. Jakobus sagt uns, wir haben manchmal nicht, weil wir nicht bitten. Wir können lernen hier von dieser Familie. Eine gottesfürchtige Familie. Nächsten Verse haben wir wieder die ganzen Städte aufgezählt, die sie eingenommen haben. Könnt ihr in einer ruhigen Minute mal selbst durchlesen. Ich werde mich jetzt nicht blamieren und alle falsch aussprechen und mich verlesen. Ich tue das sowieso schon genug heute. Vers 63. Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die Söhne Juda konnten sie nicht vertreiben. Und die Jebusiter wohnen zusammen mit den Söhnen Juda in Jerusalem bis zum heutigen Tag. Erst David hat Jerusalem dann eingenommen. Hier haben wir Kompromiss. Haben nicht alles eingenommen, was der Herr ihnen geben wollte. Wird sich wiederholen. Im Kapitel 16 haben wir das Erbteil Josefs, das heißt seiner beiden Söhne von Ephraim und Manasse. Könnt ihr hier auf der Karte sehen. Ephraim und Manasse. Hier in der Mitte. Vers 10. Auch hier lesen wir. Aber sie trieben die Kanaaniter nicht aus, die in Gesa wohnten. Und die Kanaaniter blieben inmitten von Ephraim wohnen bis zum heutigen Tag. Und sie wurden zu frohnpflichtigen Knechten. Wenn sie sie zu Knechten machen konnten, dann hätten sie sie auch vernichten können. War offensichtlich Bequemlichkeit. Oder es war praktisch, hier so ein paar Diener zu haben, ein paar Sklaven zu haben. Aber es war ein Kompromiss. So ist auch in unserem Leben, wenn wir Kompromisse mit Sünde eingehen, mit Dingen, die eigentlich nicht zu Jesus passen, der in uns lebt. Ist genauso. Jesus sagt, schneid es ab, wirf es weg, sei radikal. Wir haben manchmal so die Tendenz, auch ein bisschen zu schummeln mit diesen Dingen. Also kleine Kompromisse überleben zu lassen. Und es ist auf lange Sicht tödlich. Aus dem Kleinen wird was Großes und so weiter. Vielleicht ist es auch in Konflikten. Auch so unsere Tendenz, die wir normal haben, so Konflikten in Beziehungen aus dem Weg zu gehen. Hey, oft ist es einfacher, Probleme aus dem Weg zu gehen, als Probleme zu lösen. So viele Leute leben irgendwie als Wohngemeinschaft zusammen, leben aneinander vorbei, gehen den Problemen aus dem Weg. Einfacher, in einem gewissen Sinn. Aber wisst ihr was? Sie versäumen den Segen. Sie nehmen das Land nicht ein, was der Herr für sie hat. Und so viel besser sein könnte. Beziehung ist ja das, was sie sein konnte. Nehmen das Land nicht ein. Kapitel 17 haben wir Manasse. Wir fliegen heute durch die Bibel. Ich habe es euch ja versprochen. Im Vers 3 lesen wir hier von Zelophat, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Die haben wir schon getroffen im 4. Mose, Kapitel 27. Und dies sind die Namen seiner Töchter. Machla, Noah, Hogla, die war aus Dänemark scheinbar, die Hogla, und die Milka, die hat, war Industrielle, die hat die Schokolade erfunden. Und Tirza. Und sie traten hinzu vor den Priester Eleazar und vor Josua, den Sohn des Nun, und vor die Fürsten und sagten, der Herr hat Mose geboten, uns ein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Da gab er ihnen nach dem Befehl des Herrn ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters. So fielen dem Manasse 10 Anteile zu, außer dem Land Gilead und Basan, das jenseits des Jordan liegt. Das war der halbe Stamm, das ist ganz im Norden, oben, Berge Gileads und Basan. Denn die Töchter Manasses erhielten ein Erbteil unter seinen Söhnen, das Land Gilead, aber wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Also hier wird das angewandt, wo Mose den Herrn befragt hat in 4. Mose Kapitel 27, nämlich dass auch Töchter, wenn keine Söhne da waren, dass auch die Töchter erben durften. Nur mussten die dann wieder einen Typen aus ihrem Stamm heiraten, dass das Erbteil in dem Stamm blieb, der das bekommen hat. Vers 12, aber die Söhne Manasse konnten diese Städte nicht in Besitz nehmen, so gelang es den Kanaanitern, in diesem Land wohnen zu bleiben. Und es geschah, als die Söhne Israel stärker wurden, machten sie die Kanaaniter zu Zwangsarbeitern, aber sie vertrieben sie keineswegs. Selbe Problem wie bei Ephraim, dieser Kompromiss. Diese Kanaaniter, diese kleinen Sünden, diese kleinen Kompromisse in ihrem Leben übrig gelassen, haben nicht das ganze Land eingenommen. Ein Kompromiss führt zur Niederlage, das werden wir im nächsten Buch lernen, Buch der Richter, wo diese Völker, die sie übrig gelassen haben, in ihrer Mitte zum wirklichen Problem wurden. Genauso ist es bei uns, wenn wir Kompromisse übrig lassen in unserem Leben. Wenn wir Land nicht einnehmen, was der Herr uns geben will. Irgendwann wird es zu einem großen Problem. Das anfangs kleine Problem. Vers 14. Und die Söhne Josef redeten zu Josua: Warum hast du mir als Erbteil nur ein Los und einen Anteil gegeben? Ich bin doch ein zahlreiches Volk, weil der Herr mich so zahlreich gesegnet hat. Da sagte Josua zu ihnen: Wenn du ein zahlreiches Volk bist, steig in den Wald hinauf und rode für dich dort im Land der Perisiter und der Raphaiter. Das waren auch so Riesen, Großgewachsene, weil dir das Gebirge Ephraim zu eng ist. Die Söhne Josef aber sagten: Das Gebirge reicht nicht für uns aus. Und bei allen Kananitern, die im Flachland wohnen, sind eiserne Wagen. So wie der den Ben-Hur gefahren hat. So, das waren so die Panzer damals. Bei denen in Bet-Shean, da war ich übrigens, Bet-Shean, und seinen Tochterstädten, und bei denen im Tal Jezreel. Da sagte Josua zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse: Du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Du sollst nicht nur ein Los haben, sondern ein Gebirge soll dir zuteil werden. Es ist ja ein Wald, den kannst du roden. Und auch seine Ausläufer sollen dir gehören, denn du wirst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind. Problem von denen war, dass sie faul waren eigentlich. Geistlich faul, geistlich bequem. Da war noch Land einzunehmen, aber diese Gebirgsregionen in ihrem Erbteil, die bewaldet waren und wo die starken Feinde waren, das war ihnen zu viel Stress. Und dann kommen sie zu Josua und pinsen darum: Oh, wir sind zu groß, gib uns noch mehr Land. Und ich mag, was der Josua sagt. Er sagt: Hey, pins nicht rum. Meine Übersetzung: Du bist ein zahlreiches Volk, steig rauf in den Wald und rode dort und nimm die Orte ein, die dir gehören und du zu bequem bist oder zu nachlässig bist, die einzunehmen. Nehmt das Land ein, was ihr habt. Manchmal können wir eifersüchtig werden auf das, was andere haben. Warum hat er und ich nicht? Und wir sind so ein großes Volk. Und der Herr sagt: Hey, nimm du das ein, was ich dir gegeben habe. Nimm du das Land ein. Die Familie von mir, die ich dir gegeben habe. Die Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Mann. Zähl deinen Kollegen von Jesus. Oh, ich möchte Billy Graham sein. Nein, komm, da sitzt der Kurt und der Hans bei dir am Schreibtisch. Nimm erstmal das Land ein. Wir können nicht erwarten, dass der Herr unser Gebiet erweitert, wenn wir nur nicht das eingenommen haben, was wir schon haben. Jesus hat dieses Prinzip folgendermaßen gesagt. Er hat gesagt: Wer treu ist im Kleinen, den werde ich über mehr setzen. Treu sein im Kleinen. Schneid erst die Bäume um dort, wo du jetzt bist. Nimm dieses Land ein. Wir wollen gern so groß hinaus. Der Herr will nicht unbedingt, dass wir groß sind, sondern er will, dass wir heilig sind. Er will, dass wir treu sind. Sei heute gehorsam, in dem, wo der Herr dich jetzt hingestellt hat. Statt rumzupinsen und zu jammern, warum du das nicht hast, was der andere hat, oder warum du nicht schon, keine Ahnung, weiter bist, als du, wie du sein möchtest, als du bist. Nimm das ein, was der Herr dir heute gegeben hat. Wir alle haben genug Land einzunehmen. Gott will, dass wir ein Mann oder eine Frau Gottes werden, dort, wo wir gerade stehen. So viele Singles pinsen rum: Oh, ich möchte heiraten, und alles dreht sich da drum. Und ich glaube, der Herr wird sagen: Lass deinen Fokus nicht das Heiraten sein, sondern dass du ein Mann bist oder eine Frau bist, der Gott einen gottesfürchtigen Mann anvertrauen kann, oder umgekehrt, ein Mann Gottes bist, dem er eine gottesfürchtige Frau anvertrauen kann. Sei aktiv für den Herrn dort, wo du bist. Manche haben so dieses: Oh, bevor ich nicht verheiratet bin, dann fängt das Leben nicht an. Bin ich in der Wartestellung. Warum? Paulus wird sagen: Hey, das ist die Zeit, dem Herrn voll und ganz zu dienen. Ohne Ablenkung. Und dann, wenn es seine Zeit ist, dann wird er den Partner dazustellen. Mach das meiste aus dem, wo du jetzt gerade bist. Das ist das Prinzip, was wir hier lernen können. und du bist ein Angestellter, aber ich möchte so gerne Chef sein. Sei ein treuer Arbeiter dort, wo du bist. Und wenn der Herr dich erhöhen will, dann wird er es tun. Aber sei treu dort, wo du bist. Der Herr sagt den Ältesten, Timotheus, Titus, wenn ein Ältester, er soll erst schauen, dass seine Familie, seine Ehe in Ordnung ist. Und dann kann der Herr dich erheben. Weitere Position. Nimm zuerst das Land ein, was der Herr dir jetzt gegeben hat. Schau nicht auf das andere, sondern sei treu in dem, wo du jetzt bist. Ganz wichtiges Prinzip für uns. Kapitel 18. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung, das Heiligtum auf, und das Land war vor ihnen unterjocht. Es blieben aber unter den Söhnen Israel 7 Stämme übrig, die ihr Erbteil noch nicht unter sich verteilt hatten. Da sagte Josua zu den Söhnen Israel: Wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Die waren zu nachlässig, das Land einzunehmen. Offensichtlich mussten die zu Josua kommen, nach Silo, und ihr Land beanspruchen. Sagen: Josua, gib uns ein Erbteil. Er ist denen nicht nachgelaufen. Und die waren irgendwie zu nachlässig. Haben ihre Aufgabe vernachlässigt. Wie ist mit uns? Sind dir, sind mir, sind uns Bereiche in unserem Leben bewusst, die wir vernachlässigen? Wo der Herr uns Sieg schenken will. Wo wir mehr Sieg haben könnten, wenn wir uns nur ein bisschen bemühen würden drum. Oder das angehen würden. Aber wo wir gleichgültig sind, nachlässig, bequem, vielleicht sogar faul. Siege werden errungen, nicht erschlafen. Siege werden errungen. Vielleicht ist es die stille Zeit, wo der Herr dir mehr geben möchte. Und du bist aber so nachlässig irgendwie. Oder vielleicht ist es in der Beziehung, in deiner Ehe, wo Gott mehr schenken will. Fang an zu beten mit deinem Partner. Und ist Arbeit. Irgendwie diese geistliche Nachlässigkeit. Wir geben uns mit weniger zufrieden als dem, was der Herr für uns hat. Vers 4: Nehmt euch 3 Männer für je einen Stamm, die ich dann aussenden werde. Und sie sollen sich aufmachen, das Land durchwandern und es aufschreiben, entsprechend ihrem Erbteil, und dann zu mir kommen. Sie sollen es unter sich in 7 Teile aufteilen. Judas soll auf seinem Gebiet bleiben, gegen Süden, und das Haus Josef bleiben auf seinem Gebiet, im Norden. Ihr aber sollt das Land zu 7 Teilen aufschreiben und mir das Verzeichnis hierher bringen. Und ich werde euch dann das Los werfen, hier vor dem Herrn, unserem Gott. Denn die Leviten haben keinen Anteil in eurer Mitte, sondern das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Gad und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben jenseits des Jordan im Osten ihr Erbteil empfangen, das Mose, der Knecht des Herrn, ihnen gegeben hat. Und die Männer machten sich auf und gingen hin. Und Josua befahl denen, die hineingingen, um das Land aufzuschreiben: Geht hin, durchwandert das Land und schreibt es auf und kommt wieder zu mir. Und hier werde ich euch das Los werfen vor dem Herrn hier in Silo. Da gingen die Männer und durchzogen das Land, schrieben es nach Städten zu 7 Teilen in einem Buch auf. Dann kamen sie zurück zu Josua ins Lager nach Silo. Da warf ihnen Josua das Los in Silo vor dem Herrn. Dort verteilte Josua das Land an die Söhne Israel, entsprechend ihren Volksgruppen. Sehr weise. Leute, jeder von jedem Stamm, ihr geht hin, teilt das Land ein und dann werden wir das vor dem Herrn verlosen. Haben sicher gut aufgepasst, dass das gut verteilt war, dass gerecht war, dass nicht einer die ganze Wüste bekommen hat und der andere alle Quellen zum Beispiel. Kapitel 19 sind wir schon. Erbteil des Stammes Simeon. Könnt auf der Karte wieder schauen. Simeon ist hier unten eingezeichnet, wurden aber Städte gegeben, eigentlich im Gebiet von Juda. Und das ist der Stamm, der zweite Stamm, der in Israel, in Juda zerstreut wurde. Letztendlich. Das heißt hier, das zweite Los kam heraus für Simeon, für den Stamm der Söhne Simeon nach ihren Sippen. Und ihr Erbteil war mitten in dem Erbteil der Söhne Juda. Dann, Vers 10, Erbteil des Stammes Sebulon. Sebulon. Wo haben wir Sebulon? Hier oben. Westlich vom See Genezareth. Nächste Land, Issachar. Vers 17 hier. Issachar ist gleich neben Sebulon hier. Der Stamm Asser, haben wir schon gesagt, der wohnt am Meer, hier oben im Norden. Der Stamm Naphtali, auch hier im Norden, oben am Jordan. Dann der Stamm Dan, Vers 40. Der Stamm Dan hat dieses ganz kleine Eck ganz oben im Norden. Von dem lesen wir hier, wartet mal, im Vers 46, da heißt es, das Gebiet der Söhne Dan ging ihnen verloren. Und die Söhne Dan zogen hinauf und kämpften gegen Leshem. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, nahmen es in Besitz und wohnten darin. Das werden wir noch im Buch der Richter lesen, wie das passiert ist. Vers 49. Als sie die Verteilung des Landes nach seinen einzelnen Gebieten vollendet hatten, gaben die Söhne Israel Josua, dem Sohn des Nun, ein Erbteil in ihrer Mitte. Nach dem Befehl des Herrn gaben sie ihm die Stadt, die er forderte, Timnach-Serach im Gebirge Ephraim. Und er baute die Stadt und wohnte darin. Das sind die Erbteile, die der Priester Eleazar und Josua, der Sohn des Nun, und die Familienoberhäupter der Stämme der Söhne Israel durch das Los austeilten in Silo vor dem Herrn an dem Eingang des Zeltes der Begegnung, und so vollendeten sie die Verteilung des Landes. Haben wir schnell verteilt das Land heute. Josua ist ein perfektes Vorbild. So wie Jesus gesagt hat, wer der Erste unter euch sein will, der Größte, der Leiter, der soll der Diener aller sein. Er soll sich zum Letzten machen. Josua hat es getan, er war der Letzte, der sein Erbteil genommen hat. Und er war auch treu, er war auch so ein alter Haudegen wie der Kaleb. Hat dem Herrn vertraut und hat alles eingenommen, was der Herr ihm gegeben hat. Mögen wir auch solche Haudegen sein, die das Land einnehmen, was Gott uns gegeben hat. In jedem Bereich unseres Lebens. Vater, wir danken dir für diese beiden Männer. Wir danken dir, dass du uns solche Vorbilder gibst im Glauben. Und Vater, stärk uns. Gott, wenn uns Bereiche bewusst geworden sind heute Abend, wo wir vielleicht nachlässig waren oder faul waren oder vielleicht sogar Kompromisse eingegangen sind, dann bitte ich, Herr, gib uns ein Herz, es heute umzudrehen. Herr, wollen wir heute sagen, Gott, wir wollen es einnehmen, was du uns gegeben hast. Nach deinem Wort, so wie Kaleb gesagt hat. Wir wollen es einnehmen. Wir wollen das Problem angehen. Wir wollen an der Beziehung arbeiten. Wir wollen unseren Freunden, unseren Kollegen von Jesus erzählen. Wir wollen treu sein in dem, wo du uns hingestellt hast. Füll uns mit deinem Geist dazu, Gott. Und hilf uns. Herr, wir wollen gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Füll uns mit mehr von dir und dass du immer größere Kontrolle hast in unserem Leben. Dass wir kontrollierte Menschen sind, kontrolliert durch deinen Heiligen Geist. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.